Werbung.
Am 11. Juni startet die Fußball-Weltmeisterschaft und damit auch die Frage, was ziehe ich an? Welche Girlande muss noch im Garten hängen? Und was kann man sich in diesem Jahr noch ans Auto klemmen, damit man auch ja nicht als Fußballfan übersehen wird? Bei Otto bekommt ihr alles mit nur wenigen Klicks, um auch bestens für den Fußballsommer ausgestattet zu sein. Starke Marken aus den Bereichen Sport und Fashion, Technik sowie Home und Living, aber auch WM-Artikel wie Trikots, Bälle, Fernseher und vieles mehr. Bei Otto seid ihr up to date, was die neuesten Trends angeht, um dann auch bestens ausgerüstet zu sein für das nächste Sommerfußballmärchen 2026. Wenn ihr also noch das Passende an Ausstattung und Fanartikeln für die WM sucht, dann schaut in die Shownotes. Dort findet ihr den direkten Link zur WM-Themenwelt. Otto finde ich gut.
Werbung Ende.
Leon Glatzer, du bist Olympia, wow, wow, wow. Kann ich ein Foto? Jeden Tag hast du einen neuen Sponsor. Die Verträge gehen höher. Dann bist du überall eingeladen. Und jeder E-Mail ist der beste E-Mail. Jeder Anruf ist, Leon, hey, du willst hier kommen, willst du da gehen? Und da kam ein Punkt, wo es war zu viel. Und die Kinder da haben gesagt, du wirst nie ein Surfer, das schaffst du nie. Aber für mich, das war so mein Benzin. Wenn ich habe gesehen, meine Kumpels haben 3 Stunden am Tag trainiert, habe ich 6 bis 8 Stunden trainiert. Als ich 13 Jahre alt war, von einem Tag zum anderen, mein Bruder war nicht mehr da bei uns. Ich habe gesagt, jetzt, ich bin der Mann von der Haus. Wenn ich einen Wettkampf gehe und ich sehe, erster Platz ist 1.000 Euro, schicke ich 500 zu meiner Mama. Dann kriegen wir meinen Bruder zurück. Die Barrel ist sehr, sehr leise und es druckt alles so. Wow. Und dann, wenn du es schaffst, dann kommst du von einem kleinen Tunnel und aus und es so wieder Licht auf einen Mensch, das Gefühl man hat, wenn man geboren ist.
Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deep Dive. Ich bin Lenny und ich treffe mich hier jeden Dienstag mit super inspirierenden Menschen aus dem Sport. Unser heutiger Gast ist Leon Glatzer. Leon gehört zu den besten Surfern der Welt und hat es als erster Deutscher bis zu den Olympischen Spielen geschafft. Er hatte eine super bewegende Kindheit und wenn der in einen Raum kommt, dann macht das einfach was mit einem. Ich habe noch nie jemanden mit so einer Aura, mit so einer Ruhe erlebt. Wir sprechen über seine Kindheit im Dschungel von Costa Rica, über die vielen verschiedenen Brüche, die es in seinem Leben gab und über das tiefe Loch, in das er nach Olympia gefallen ist. Wenn euch die Folge gefällt, dann lasst uns gerne eine gute Bewertung da und folgt uns rein, um nichts mehr zu verpassen. Vielen, vielen Dank euch und jetzt ganz viel Spaß bei der Folge mit Leon Glatzer. Bist du ein Pionier?
Man kann das sagen, ich glaube schon, weißt du, also mit einer Zeit, durch die viele Jahre habe ich nicht nur ein paar Sachen gemacht, also ich schon versuche viel, viel zu machen in mein Leben, also die Karriere ist schon, sagen wir schon lang, aber in Surfen, da ist so viel zu tun und auch, ich habe angekommen, Surfen, genau, wenn die Olympischen Spiele waren da, kann man schon sagen, vielleicht.
Und ist dir das auch wichtig, in was der Erste zu sein? Ich meine, du warst der erste Deutsche bei Olympia, du bist auf dieser ersten Olympiawelle mitgeritten, du reist um die ganze Welt, suchst neue Spots, die noch nie jemand gesurft ist. Ist dir das wichtig, der Erste in was zu sein?
Ich würde ehrlich sein, eigentlich nicht.
Okay.
Ja, weil ich habe immer gesagt, hey, wenn ich liebe, was ich mache, dann das wird alles kommen, weißt du? Und das war einmal, ich glaube, in meinem Leben, ich war so 16 oder 15 Jahre alt, ich habe gesagt, ich will das schaffen und das schaffen, dann bin ich das und dann bin ich das. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will das nicht machen, eigentlich für das. Ich will das machen für mich selbst, für meine Familie, für meine Kumpels, die sind immer da. Mhm. Und dann mit einer Zeit, ich habe nur gesehen, dass das hat alles passiert und ich habe nie daran gedacht. Also wenn jemand hat mir gesagt oder mein Coach oder mein Sportpsychologe hat gesagt, hey, du bist der erste Deutsche, der war in die Olympischen Spiele. Ich habe gesagt, oh wow, cool, das ist schön. Ja. Aber ich habe es nie gemacht so oder trainiert für das, weißt du?
Wow.
Ja, ja, ja.
Aber das finde ich wirklich, das ist der Wahnsinn. Ein Pionier, dem das gar nicht wichtig ist, so der Erste in was zu sein, sondern bei dem sich diese Sachen einfach so ergeben.
Ja.
Lass uns mal in deine Kindheit zurückgehen, weil ich glaube, so verstehen wir am besten, unsere Gäste, wenn wir ein bisschen mehr über ihre Kindheit und wie sie aufgewachsen sind. Und vor allem, weil es bei dir wirklich ganz anders war als bei mir, als bei meinen Kollegen hier, als bei euch wahrscheinlich. Also so ganz, ganz anders. Deine Eltern sind eigentlich Deutsche, aber du bist in einem ganz kleinen Ort an der Westküste von Costa Rica, in Pavones, groß geworden. Ja. Nimm uns einmal da in deinen Alltag als Kind zurück. Wie war das?
Ja, also es hat alles angefangen in Hawaii eigentlich.
Mhm. Da bist du geboren?
Ich bin geboren auf Hawaii und ich war 2 Jahre alt. Also meine Mama und mein Papa, die haben sich getrennt und mein Papa hat gesagt, er wollte so zu Kalifornien gehen und so das USA-Dream-Leben, the land of opportunities, wie die das sagen. Und meine Mama hat gesagt, überhaupt nicht, da gehen wir nicht. Und ich glaube, das war das Anfang von die Trennung. Und dann, es war ein bisschen schwer für meine Mama, ich würde sagen, weil sie hat gesagt, hey, ich gehe jetzt wieder zurück nach Deutschland, weil wir hatten also nicht viel zu tun in Hawaii und sie musste auch arbeiten und auch wieder zurück zu die Familie. Ich war nur 2 Jahre alt. Und ich weiß nicht, wer das war, aber ich bin immer, immer dankbar. Es war ein Freund von sie und sie hat gesagt, hey, vor das, du sollst nach Costa Rica gehen. Mhm. Und meine Mama hat gesagt, hey, nein, ich kann nicht, ich habe nur so 1.000 Euro mit mir, ich muss wieder zurück nach Deutschland gehen. Du musst nach Costa Rica gehen, dann kannst du den Kopf ausschalten und dann gehst du in den Rhythmus von Deutschland. Und ja, sie hat das gemacht und dann war sie genau auf das Dorf in Pavones. Und Pavones ist am Süden von Costa Rica, fast auf die Grenze von Panama. Und da hat sie gesagt, hey, hier bleibe ich. Ist mir egal, was passiert, wir haben überhaupt kein Geld, aber das ist mein Traum und wir schaffen das. Mhm. Und so hat es angefangen in Costa Rica, in Pavones. Und ja, mit einer Zeit, sie hat angekommen, sie hat eine kleine Familie, also aus Costa Rica getroffen, die hatten ein sehr kleines Haus, aber es war kein Haus, es war, weiß ich nicht, so ein paar Bambu, sagen wir, kleines Hut, weißt du, sehr klein, ohne Licht, ohne Wasser, ohne gar nichts. Und sie hat gesagt, hey, kann ich das kaufen? So für, weiß ich nicht, 500 Euro oder irgendwas, so ein Costa Rica Colones, also sehr, in Colones ist sehr viel, aber. Und so hat es angefangen und dann von einem Tag zum anderen war ich so ein Tarzan-Kid im Dschungel. Wir haben gefischt, wir haben da ins Beach oder im Store Fußball gespielt. Meine Mama hat ein paar so englische Tutoring gemacht, so Teacher mit ein paar Leute da und so. So hat's angefangen, mein Leben in Costa Rica.
Es klingt, du hast es gesagt, Tarzan, nach Dschungelbuch, nach Disney-Film, nach eigentlich einer total schönen Geschichte zum Einschlafen für Kinder.
Ja.
Was so war ist das? Es. Also ihr habt eure eigenen Fische da gefangen, ihr habt euch mit dem Dschungel ernährt. Was war das für eine Gemeinschaft? Weil Pavones, es sind wie viele, 400, 500 Leute maximal?
Ja, in dieser Zeit vielleicht war nur so 300 Leute maximal. Jetzt mittlerweile schon viel mehr. Mhm. Aber ich glaube, was meine Mama hat immer gesagt, dass wenn wir haben angekommen, das Dorf von Pavones und die Leute, die haben gesagt, hey, du bist auch unsere Familie jetzt. Und das war immer so in Pavones, auch jetzt.
Wahnsinn.
Also das ganze Dorf ist eine ganze Familie, die haben immer meiner Mama geholfen, wenn irgendwas passiert, wenn da war eine Schlange im Haus, sie hat ganz schnell angerufen, hey, da ist eine Schlange hier, was mache ich? Hat jemand immer gekommen und immer jemand geholfen. Also ich glaube, das war das Vertrauen für meine Mama. Ich habe gesagt, okay, wir schaffen es hier. Aber am Anfang, also für mich war geil, für mich war toll, aber für meine Mama war so wow, was geht ab hier? Aber dann klingt's gut.
Wahnsinn, dass man so angenommen wird als die Fremden. Und ihr seid ja auch, also du bist der kleine, blonde Junge, blaue Augen, so
plötzlich
da. Und ich glaube, die Leute in Costa Rica, die sehen dann doch eher aus wie ich. So, da warst du ja quasi der Fremde. So.
Ja.
Was waren das für Werte, die dir damit gegeben wurden in dieser Gemeinschaft?
jeder ist beieinander in diese Welt. Also du bist nicht alleine. Das war immer das Gedanken. Und auch, ich glaube, das Größte war, dass wir sind alle zusammen. Und ich glaube, das für meine Familie hat das wir gebracht. Das Familie ist immer das Erste. Wir helfen uns immer, auch wenn da eine gute oder eine schlimme Situation ist. Wir sind immer da, wenn es auf dem Telefon oder auch im Meer oder am Arbeit, was so immer. Wenn irgendwas Schlimmes ist, sind wir immer dabei. Ich glaube, das ist, was ich habe gelernt, nicht nur in meiner Familie, aber dann habe ich das gesehen mit 300 Leute und die haben zusammengekommen als ein Dorf, als eine Familie. Und dann habe ich gesagt, okay, da ist viel Gutes in dieses Leben, ja.
Wow.
Ja.
Also es klingt ja nach einer absoluten Utopie. Das klingt paradiesisch.
Ja.
Wie war das für dich? Was für eine Beziehung baut man als Kind auch zur Natur auf, wenn du auf der einen Seite Dschungel hast und auf der anderen den offenen Pazifik?
Ja, ich glaube, die Verbindung ist, also für mich jetzt, dass ich das sehe, da ist so eine Freiheit, also du bist sehr, sehr, sehr frei da. Wenn ich gehe in Stadt oder irgendwo, sagen wir in die Hauptstadt von Costa Rica oder dann komme ich nach Frankreich oder Deutschland, da ist immer so, so viel los und du bist immer mit die Zeit.
Ja.
Und ich glaube, die Verbindung ist so, hier kann ich mein Gehirn so komplett ausschalten und man ist in die Verbindung mit die Natur und mit das Meer. Also man fühlt sich so wie eins fast. Ich glaube, das
klingt nach Avatar.
So ist es. Also viele Leute sagen immer so, wow, du bist in Paradies und wie ist das Leben da? Und eigentlich ist es so. Weißt du, es ist total schön. Mhm. Aber ich kenne schon eigentlich viele Leute und viele Kumpels, sagen wir, die kommen von Deutschland oder von irgendwo. Und die erste Woche, es ist so schwer für die Menschen, so auszuschalten. Mhm. Die wachen auf und ist so, was ist der Plan? Was machen wir jetzt?
Oh Gott, da fühle ich mich ganz ertappt gerade.
Ja, das kenne ich. Ja. Und die sagen, okay, vielleicht habe ich noch ein paar E-Mails checken. Nach 3, 4, 5 Tagen, manchmal, die werden komplett verrückt, weil die schaffen das nicht. Und es dauert ein bisschen, bis du kommst so in Rhythmus. Und das Rhythmus in Pavones oder in so Orten ist sehr, sehr langsam. Und du musst dein Gehirn sehr nach unten bringen. Und für manche Leute, ich kenne viele Leute, die mussten weggehen, weil es war viel zu viel. Da sind andere Orten in Costa Rica oder Frankreich oder irgendwo, wo da ist mehr, aber da ist auch viel los. Mhm. Weißt du, da ist eine Stadt, du kannst viele Sachen, du kannst essen gehen. In Pavones, da sind 2 Restaurants und die sind sehr klein, Reis und Bohnen und das war's. Also ist echt ein Dschungel jetzt.
Und wo in diesem sehr langsamen Rhythmus hast du diese Liebe zum Surfen gefunden?
Ich kann mich erinnern, ich war also sehr klein, so 4 Jahre alt, 5 Jahre alt. Und ich bin zum Dorf gelaufen und ich habe die Leute surfen gesehen zum ersten Mal. Und ich habe meiner Mama gesagt, hey, ich will das machen. Und sie hat gesagt, ja, also wir haben kein Brett, wir haben nichts, das zu machen, du brauchst ein Surfbrett. Und weißt du was, das erste Local vom Town hat gesagt, Leon, komm, nimm mein Brett. Direkt, so mit 2, 3 Minuten, er war neben meiner Mama, hey, ich suche ein Brett für dich. Und so hat's angefangen und dann konnte ich nicht raus vom Wasser.
Irre.
Ja.
So wunderschön das klingt und es klingt, ich könnte dir noch stundenlang weiter zuhören, wie du nur darüber sprichst, weil ich merke gerade, wie du alleine, wie du das erzählst, du bringst meinen Puls total runter. Vielleicht geht's euch zu Hause gerade auch so. Das ist, ich habe das Gefühl, du nimmst uns ein bisschen mit nach Pavones und in diesen langsameren und entspannteren Rhythmus. Also erstmal danke dafür schon mal. Aber die Realität sah ja dann schon auch so aus, dass du auch einen sehr großen Bruch dann eben hattest, weil du da, als du 6, glaube ich, warst, ne, dann auf einmal raus gebrochen bist. Du hast ja schon erzählt, deine Eltern haben sich früh getrennt. Deine Mutter hat einen Zahnarzt, glaube ich, aus der Hauptstadt kennengelernt. Und der wollte dann im besten Sinne, glaube ich, ja auch einfach eine neue Familie starten in San Jose, in der Hauptstadt. Und auf einmal wurdest du dieses Kind, das 24/7 im Wasser war, aus dem Wasser genommen, einmal quasi am Schlafittchen gepackt, rübergenommen und in der Hauptstadt gelassen. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das damals für dich war?
Ja, das war überhaupt nicht gut. Also natürlich hat es für mich, also sagen wir zum Studieren und zum Studium alles in Schule zu gehen, das war echt super. Also meine Schule war in Englisch und Spanisch. Mhm. Also Deutsch kenne ich nur ein bisschen von meiner Mama, aber ich habe eigentlich Deutsch gelernt mit meiner Oma, weil sie konnte nur Deutsch sprechen. Mhm. Und deswegen haben wir immer telefoniert und das war so mein Deutschtraining. Aber Mama musste Englisch sprechen wegen meinem Stiefvater. Mhm. Aber ja, ich kann mich erinnern, von einem Tag bis vom anderen, ich war nur in San Jose, in der Hauptstadt von Costa Rica. Und ja, es hat sich gefühlt, so wie du nimmst ein Fisch und du machst ihn in Sahara, im Desert und ist so, was geht los hier? Mhm. Und es war echt so komisch. Es ist so das Tarzan-Film eigentlich. Mhm. Weißt du, wenn Tarzan geht in die Stadt, und er ist ohne Shirt, ohne T-Shirt und er läuft.
Die haben dir geklaut, die Geschichte eigentlich.
Und so war das Gefühl. Genau so. Und ich glaube, das Schlimmste für mich war Surfen. Mhm. Weil Surfen, ich habe mich so verliebt mit dem Sport und ich habe gesagt, hey, ich will das mein ganzes Leben machen. Und dann von einem Tag zum anderen bin ich nicht da. Mhm. Aber als ein kleines Kind, ich kann mich erinnern, mein Gehirn war immer so, meine Mentalität war so, wie schaffe ich das, wo ich kann was machen, das ähnlich von Surfen ist. Mhm. Dann habe ich gesagt, Skateboarding.
Ja.
Sie sagt, Mama, ich brauche ein Skateboard, wenn nicht, werde ich verrückt hier. Ich will kein Fußball spielen, ich will nicht zur Schule, gib mir nur ein Skateboard. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, wir holen dich ein Skateboard. Und dann habe ich viele Videos gesehen und ich habe eigentlich in YouTube getippt, so hey, wie kann ich Surfen zum Skateboarden bringen? Mhm. Und es war ein Video, da war ein Surfer und hat gesagt, hey, du kannst so eine Rampe, so eine Ramp machen. Mhm. Kommst du runter und dann gehst du hoch und du springst und es ist fast das Gefühl, wenn du so Airs machst.
Ja.
Ja, und so hat es angefangen mit Skateboarding. Also nur Airs, nur von die Rampe, rausgeschießt.
Ja.
Und ja, dann war ich in der Schule mit dem Skateboard immer, hatte viel Surf-Magazins mit mir. Wenn wir hatten so ein Science-Book-Buch oder irgendwas, ich habe auch die Magazine immer da drin gemacht und der Lehrer hat immer gesprochen über, weißt du, was wir mussten machen? Ich war immer nur im Surfen gucken da. Ja, und viele von die Kinder da haben gesagt, hey, du wirst nie ein Surfer, du bist hier in die Stadt, das schaffst du nie, den Traum ist schon vorbei. Und ich habe immer gesagt, nein, ich schaff das einmal. Ich weiß nicht wie, aber ich schaff das.
Und heute als Erwachsener, also das Bild ist natürlich, das sagt ja ganz, ganz viel aus, der Fisch, der aus dem Wasser genommen wird und in der Sahara, in die Sahara gepackt wird. So schlimm sowas als Kind, auch wenn du zu dem Zeitpunkt dann das Beste draus gemacht hast, war, kannst du heute als Erwachsener, siehst du das nochmal anders, dass du dir denkst, vielleicht war dieser Bruch, dieses Rauskommen oder rausgenommen werden, hatte das auch irgendwas Positives für dein Mindset heute?
Ja, also es hat, also in die Zeit, es hat sich nicht gefühlt so positiv, aber jetzt, wenn ich zurückgucke und ich sage, hey, das war eigentlich super, weißt du, weil, ja, also Schule ist so wichtig und in Pavones, also ich würde überhaupt nicht lernen, weißt du, also vielleicht ein bisschen da in die Schule, in der Local-Schule, aber Schule war so gut für mich auch im Stadt zu sein, weil dann mit einer Zeit, wenn ich Profi war, also ich war reisen überall die Welt und es war nicht nur ein Meer oder ein Strand oder ein kleiner Strand mit 300 Leute. Und ich glaube, da hat mich das Vertrauen gegeben, so okay, jetzt kann ich überall gehen.
Wow, okay.
Und wenn ich zurücksehe, das war die beste Mischung, konnte ich schon sagen.
Ja. Quasi eine Art Vorbereitung.
Ja, genau. Oh. Aber natürlich vorher, also in die Zeit habe ich das überhaupt nicht gesehen.
Aber deswegen meinte ich ja, wie du das jetzt als Erwachsener siehst. Ihr seid dann wieder zurück, das hat dann so mit neue Familie und alles nicht so ganz geklappt. Deine Mama hat dich und dann mittlerweile deinen kleinen Halbbruder dann genommen und ihr seid wieder zurück nach Pavones. Und da finde ich, das ist so spannend, weil es gibt ja immer verschiedene Marker, wann wir Menschen sagen, jemand gehört zu uns oder jemand gehört nicht zu uns. Und als du, der kleine, blonde Junge mit den blauen Augen, da zum ersten Mal angekommen bist, war alles, hey, eine große Familie, du gehörst zu uns.
Ja.
Und als du dann wieder zurückgekommen bist, als Junge aus der Stadt, da warst du dann auf einmal nicht mehr einer von denen. Wie war das, aus dieser Peer Group, zu der du ja unbedingt wieder zurück wolltest, auf einmal so ausgeschlossen zu sein?
Ja. Ich würde sagen, es war nicht so komplett ausgeschlossen, weil von die Leute, die waren Eltern, die haben mich immer gesehen, so wie der kleine Leon. Aber von meinen Kumpels, da war ein Gefühl so, hey, Leon, du bist von der Stadt, du bist so ein Cityboy. Weißt du, und weil wir waren immer surfen zusammen. Ne? Ja. Ich habe gesehen, in die Jahren, die vier, fünf Jahren, die waren auf einmal so gut und ich konnte überhaupt nicht surfen. Und na klar, wenn du 13, 14 Jahre alt bist, du willst immer der Cooler sein. Und wenn du hast so eine Gruppe mit deinen Kumpels und sagen wir, du spielst Fußball oder irgendwas und der andere kann nicht Fußball spielen, es ist normal, man sagt, hey, heute spielst du nicht mit uns, weil du so schlecht bist. Ja. Und so war das Gefühl. Ich wollte mit meiner Kumpel surfen gehen und die haben gesagt, oh Leon, die Welle ist viel zu groß und du bist ein Cityboy, das schaffst du nicht. Aber für mich, das war so mein Benzin und die wussten das nicht. Für mich, es war so, okay, ich zeig euch jetzt, was passiert. Ich schaff das. Und so war meine Mentalität immer. Wenn die haben was Schlimmes gesagt oder was nicht Gutes, habe ich immer direkt positiv geschaltet und habe gesagt, hey, jetzt zeige ich euch. Und so war es. Mit einem Monat, zwei Monate, sechs Monate, ein Jahr war ich schon auf das gleiche Niveau als meine Kumpels. Ja.
So wie ich bin 27, wir sind circa gleich alt, so wie ich hier sozialisiert wurde in Deutschland und wahrscheinlich die allermeisten auch in meinem Alter, wäre das, glaube ich, jetzt in so einer Situation, wenn erstmal alle sagen, das schaffst du nicht und dann schafft man es doch, eine total normale Regung, dass man so Genugtuung verspürt, dass man sich so denkt, so jetzt habe ich es euch gezeigt.
Ja.
Auf die Art und Weise, wie du aufgewachsen bist, aber da im Dschungel mit diesen sehr gemeinschaftlichen Werten, war das trotzdem auch was du gespürt hast, dass du dir gedacht hast, so okay, ihr glaubt nicht an mich, ich zieh noch härter durch und jetzt habe ich es euch allen gezeigt. War das ein Gefühl, das du kennst?
Ja, also das Gefühl hat immer gekommen, ich weiß nicht, wenn es hat angefangen, aber mit alles eigentlich. Wenn es ist mit die Schule, wenn es ist, sagen wir jetzt, vor einer Zeit musste ich viel Editing und einer hat gesagt, boah Leon, das Premiere Pro Ding, das ist sehr kompliziert und Da Vinci, das schaffst du auch nicht. Und so ist mein Gehirn, weil sie, nein, guck mal, ich schaff das. Weißt, und wenn jemand das mich sagt, das ist ein gutes Gefühl eigentlich. Es war immer so. Und für viele Leute eigentlich, es kann nicht positiv sein, weißt du. Und ja, also so war es in Pavones in dieser Zeit. Ich kann mich erinnern, wenn ich habe gesehen, meine Kumpels haben 3 Stunden am Tag trainiert, habe ich 6 bis 8 Stunden trainiert. Wenn die Wellen, also in Pavones, man hat manchmal viel Wind oder keinen Wind, die Wellen sind manchmal groß, klein und viele Surfer, sie surfen nur, wenn die Wellen gut sind. Wenn die Wellen schlecht sind, es macht überhaupt keinen Spaß. Aber wer war da alleine ins große Meer? Der kleine Leon, der war immer da und die haben alle immer geguckt, so, hey, was macht Leon? Er ist noch 8, 9 Stunden im Wasser. Was macht er? Die Wellen sind überhaupt nicht gut. Und so habe ich immer, in meinem Leben gearbeitet, ja.
Was ich bei dir total spannend finde, ich durfte mich jetzt schon sehr viel mit verschiedenen Sportlern aus allen verschiedensten Sportarten unterhalten. Und alle meinten eigentlich fast unisono, es gab nie so wirklich diesen einen Moment, in dem man vom Hobby auf den Beruf umgeswitcht ist, weil das natürlich ein sehr langer Prozess ist.
Ja.
Was bei dir aber spannend ist, bei dir gab es diesen Moment schon ein bisschen, weil es einen Moment gab, du warst als Kind, als Jugendlicher die ganze Zeit im Wasser und einmal wurde eine Kamera draufgehalten.
Ja.
Da hast du einen, mit, ich glaube, 14 Jahren einen Corrupt Flip gelandet. Das ist einer der schwierigsten Flips, die man beim Surfen machen kann, geschweige denn für einen 14-Jährigen. Ja. Das wurde hochgeladen, ist viral gegangen in dieser Surfer-Bubble.
Ja.
Was hat sich da für dich verändert?
Wie du es sagst, es war von einem Tag zum anderen. Es war ganz, ganz schnell. Und ich glaube, dass warum hat es so passiert, ist auch wegen Pavonis. Mhm. Weil, weißt du, da ist kein Market, da sind nicht so viele Surfers, da sind auch keiner, der filmt eigentlich. Also jetzt mit einer Zeit schon viel, aber in dieser Zeit. Und es ist schwer, Profi zu sein oder dass jemand dich sieht oder eine Firma sieht dich oder ein Sponsor und die sagen, hey, wer ist das denn, wenn du surfst in Frankreich oder in Spanien oder Brasilien, USA, alle Auge sind an dich. Weißt du, die checken dich immer, immer an. Wenn du 5 Jahre alt, 6 Jahre alt und du spielst Fußball oder bist am Surfen, die sind da und die checken, okay, ist er gut, ist er nicht gut.
Mhm.
Und dann fängst langsam an. Aber bei mir, da war keiner da. Und ja, das war sehr, sehr lustig. Also ich spreche immer mit meiner Mama über das, weil wir haben eine Kamera gekauft und ich habe gesagt, hey, du musst alle meine Wellen filmen.
Mhm.
Und wenn du eins verpasst, dann kriegst du Ärger. Weil manchmal, ja, das Batterie geht aus, ja, oder klar, kein Akku oder irgendwas passiert. Und da kommt die beste Welle immer.
Ja.
Und mit die Welle hat es so genau passiert. Also ich habe eine Welle genommen, habe so ein R, dann noch ein R gemacht und dann der große Corrupt.
Mhm.
Habe ich gestanden, habe meine Arme hochgemacht, habe gesagt, wow, ich habe das geschafft. Und mein Gehirn habe ich gesagt, hey, Mama hat das, weil sie ist filmen. Und dann komme ich draußen so, Mama, hast du den, das ist es. Sei, nein, ich habe nicht. Und ich war so, oh, ich kann es mich überhaupt nicht glauben.
Mhm.
Und jemand, der war da, hat gesagt, hey, ich habe den Video. Guck mal, hier ist es. Und ja, das war das Anfang meiner Karriere.
Wow.
Meine Mama hat das ganz schnell zu einem Kumpel von uns aus Deutschland geschickt, zu Thomas Lange. Und er hat gesagt, wow, das schicke ich überall. Alle meine Kontakte. Und
auch
dann,
bekannter Name in der Surfer-Szene hier auch. Ja.
Ja, und so war es. 3 Wochen später hatten wir einen Anruf von einer von seinen Kumpels, Quirin Rohleder, mein Manager, hat mich angerufen, wir waren auf Loudspeaker und er hat gesagt, hey, ich bin Quirin, ich bin Manager von Athleten in Deutschland. Ich habe 4 Sponsoren vor Leon, die wollen dich sponsoren. Ich habe gesagt, was? Ein Sponsor, weißt du? Ich habe so T-Shirts, dass ich muss nicht kaufen und alles für frei. Ich konnte mir überhaupt nicht glauben. Und dann hat er gesagt, ja, welche willst du?
Mhm.
Und in die Zeit, da war so Volcom, Quicksilver, Billabong, verschiedene Sponsoren und dann habe ich Volcom gesagt, hey, ich will mit Volcom sein. Ja, und ja, 3 Monate später war ich auf meinem ersten Flug nach Frankreich als Anfang Profi, würde ich sagen. Ja.
Wow, das war ja so Street-Style-mäßig damals auch das Nonplusultra, wenn du hier in den Blue Tomato Shop oder irgendwie in diese ganzen Skate-Shops gegangen bist und noch irgendwie die fetten Etnies,
ja, genau,
Sneaker
das
und so
war
weiter
die Zeit.
Und davon auch noch ein Sponsoring, Alter.
Ja.
Besser geht's ja nicht.
Ja.
Wie war das dann? Weil du warst ja auch total jung, als du dann eben nach Frankreich bist und auf einmal ist es so von cool, mein Hobby, 6, 7, 8 Stunden irgendwie ein paar Pavones surfen und auf einmal bist du in Frankreich, wo an der Atlantikküste richtig Struktur, richtig Industrie ist quasi. Total. Und du nicht mehr das Wunderkind aus Costa Rica bist, sondern halt Nobody, einer von ganz vielen. Ja. War das so ein bisschen der nächste Bruch, wenn man sich das so überlegt, mit der Geschichte auch davor mit San Jose und dem Zahnarzt und jetzt bist du wieder auf einmal 10.000 Kilometer weg von zu Hause?
Ja, da geht viel los. das war ein großes Bruch, kann man schon sagen. Ich glaube, das erste war das Kulturschock für mich. Ist eigentlich eine lustige Geschichte. Ich habe angekommen und da war ein Volcom-Haus und ich habe gesagt, hey, ich will surfen gehen. Mhm. Weißt du, und die waren am Partyen, die waren so, weiß ich nicht, sehr Volcom, sehr Rockstar, sage ich. Und ich habe gesagt, ich will nur surfen gehen. Und gesagt, hey, du kannst durch die Düne gehen und da ist die Welle. Mhm. Habe ich Wetsuit angezogen und habe ganz schnell durch die Düne und dann komme ich an und ich sage, oh mein Gott, alle die Leute, die sind nackt. Und ich war
willkommen in Europa.
Was? Habe ich mich schnell rumgedreht, wieder zum Volcom-Haus, so, oh mein Gott, was habe ich gesehen? Also alle Leute, alles war raus. So. Ich war so wow. Was ist das? Hab Mama angerufen. Ich habe gesagt, hey, irgendwas ist nicht gut hier. Irgendwas ist, die sind ein bisschen verrückt.
Ist das geil.
Ja, ich sag, Mama, they're all naked. Die sind alle nackt. Mhm. Und dann hat sie gelacht. Sie hat gesagt, hey, nein, willkommen zu Frankreich, c'est la vie und so weiter und so fort. Und
ist das fantastisch.
Habe ich wieder zurückgegangen und ich habe so gelaufen. Wird mein Surf-Daddy, ich will das nicht sehen, ich will das nicht sehen. und habe ich meine erste Session gesurft und das war auch ein Schock. Ich konnte überhaupt nicht surfen. Weißt du, ich komme von einer perfekten Welle. Aha. In Pavone ist eine die beste Welle von der Welt. Und dann habe ich gesagt so, wow, ich schaffe das nicht. Ja. Das kalte Wasser, das Neopren, Wetsuit, verschiedene Bretter und die Welle war so, so schwierig. Also ich konnte es überhaupt nicht surfen. Und dann, ich habe alle die Volcom, also meine Teamleute gesehen und auch der Teammanager von Volcom. Er hat, ich glaube, Quiri angerufen und hat gesagt, hey, was sind die Videos, du hast mich geschickt?
Aha. Das war, also, damals gab es noch keine KI. Das.
Ja, genau. Ja. Also jetzt würdest du sagen, war das AI oder was? Gott sei Dank, in dieser Zeit war keine AI. Ja. Es war wahr.
Ja.
Aber ja, kommt ein Kind aus dem Dschungel mit einer perfekten Welle, kommt zu einer Stadt, wo da Struktur ist, wo Kultur ist komplett anders, Welle ist komplett anders, sehr eine schwierige Welle. Und dann Quiring hat gesagt, er gib ihm Zeit.
Mhm.
Und da hat's wieder angefangen mit mir, so, hey, ich schaff das, ich drück durch, ich mach das.
Mhm.
Aber es war ein Schock, es war schwierig. Ich glaube, also ich habe nach einem Monat hab angerufen zu Hause, ich habe gesagt, hey, ich will nicht hier sein.
Okay.
Ich will wieder zurück zu einem kleinen Paradies.
Ja.
Aber ja, ich wollte was bekommen, also ich wollte was sein, ich wollte Profi sein, ich wollte da oben gehen und sage, hey, ich schaff das. Das war diese Zeit, wo ich 15, 16 Jahre alt, wo ich habe gesagt, ja, ich will bis oben wie möglich gehen.
Mhm.
Und ja, so habe ich in Frankreich, also nicht, ich habe geblieben, habe nicht nach Hause gegangen, aber ich hatte die Chance, nach Hause zu gehen. Ganz schnell zu meiner Mama, Fische, schönes Meer, nur für mich selbst, keiner da, 300 Leute. Ein echter Paradies, ein echter Comfort Zone. Das konnte ich so easy machen, wenn ich wollte, aber habe ich nicht gemacht. Ich habe da geblieben.
Wow.
Und es war das gleiche Gefühl so für 4 Jahre. Es hat bis 4, 5 Jahre gedauert, bis ich habe gesagt, okay, jetzt komme ich in Rhythmus.
Mhm.
Jetzt habe ich einen Namen in Europa, da ist Leon, jeder kennt Leon jetzt, aber es hat 4 bis 5 Jahre gedauert, bis es war okay. Und ich konnte sagen, hey, das ist mein zweites Zuhause.
Und woher kam diese Kraft? Weil du warst so, also das kann man von keinem 14, 15, 16-Jährigen erwarten. Das ist total okay, wenn man dann sagt, ich möchte wieder nach Hause. Ja. Woher kam diese Kraft, diese Power von dir, dass du das trotzdem weiter durchgezogen hast?
Ich glaube, das ist eigentlich eine gute Frage, weil es muss was passieren, damit du die Kraft bekommst. Du bekommst das nicht, wenn du hast ein perfektes, super Leben. Mhm. Weißt du, dass das muss. Im Leben, da muss richtig was nicht Gutes passieren, wo du musst die Kraft finden und du sagst, hey, es ist so und nur so, das geht gar nicht. Und als ich 13 Jahre alt war, da war eine sehr schwierige Situation mit meinem Stiefvater und meiner Mutter und meinem Bruder. Und mein Stiefvater hat meinen Bruder mitgenommen. Und von einem Tag zum anderen, mein Bruder war nicht mehr da bei uns. Und nicht nur nicht mehr da, wir konnten ihn nicht sehen für 4 Jahre. Von 3 bis 4 Jahren, in Englisch ist so ein Restraining Order, sagt man. Also ich und meine Mama, wir könnten nicht 200 Meter in die Nähe von meinem Bruder und meinem Stiefvater sein. Costa Rica ist sehr schwierig. Man kann viel machen, weißt du, wenn du die richtigen Kontakte haben. Mhm. Und meine Mama war also komplett kaputt, weißt du. Sie konnten nicht ihren Sohn mehr sehen. Ich war in Frankreich, da war überhaupt kein Geld, weißt du, da, also die Arbeit von meiner Mama da in Costa Rica war gar nichts. Alles das Geld hat immer zu dem Anwalt gegangen, weil wir wollten meinen Bruder zurück. Und das war so ein großes Kampf. Und ich habe gesagt, hey, jetzt, ich bin der Mann von der Haus, ich muss das schaffen, meine Mama braucht Geld. Ein Anwalt braucht Geld. Wie mache ich das? Und ich glaube, ja, für viele Leute, die sagen, hey, das ist eine sehr traurige Situation und es war traurig. Aber für mich war das Moment, wo ich habe Kraft gefunden. Und ich habe gesagt, okay, ich mache das für meine Familie, ich mache das für meine Mama. Wenn ich einen Wettkampf gehe und ich sehe, erster Platz ist 1.000 Euro, das schaffe ich. Ich werde den ersten Platz nehmen, schicke ich 500 zu meiner Mama, dann kriegen wir meinen Bruder zurück. Und für 4 Jahre war es immer so. Und ja, mit einer Zeit, man findet Kraft ganz schnell, ich sag dir.
Ja. Wow, ich finde das wahnsinnig, wie du heute darüber sprechen kannst, wie du heute darüber lachst, weil das natürlich, also das ist neben einem sportlichen jungen Teenager, der einfach nur ambitioniert ist und surfen will, auf einmal noch so, okay, ich muss aber, also den Zwang haben, Geld zu verdienen, um den Sorgerechtsstreit seiner Eltern irgendwie zu, also das ist ja wirklich, das kannst du ja von niemandem verlangen. Ja. Das ist so krass. Wie war das, als diese unfassbar schwere Last, die auf deinen Schultern wortwörtlich war, wie war das, als es dann geregelt war? Weil, also das, die Geschichte hat ja Gott sei Dank ein Happy End und dein Bruder konnte wieder zurückkommen.
Ja, ja.
Wie hat sich das für dich angefühlt, als dass sich auf einmal dieser Knoten geplatzt ist?
Ja, eigentlich das beste Gefühl im Leben. Ich habe eigentlich ein Tattoo, man kann sehen. Es ist 2017 und das war das Jahr, wo meine Familie war glücklich nochmal. Ich habe das erste Lächeln in meiner Mama gesehen nach 5 Jahren. Also das war so das beste Gefühl in meines Lebens, kann ich sagen. Es war schon gut. Und in die Zeit, für die 4, 5 Jahre, ich hatte so Schulterschmerzen, aber richtig, richtig schlimmes Schulterschmerzen, wo für viele Jahre habe ich mit Ibuprofen gesurft, also viel Ibuprofen genommen. Und ich war bei so vielen Spezialisten und Doktors und wir haben MRI-Scans gemacht und die haben nichts gefunden, so überhaupt gar nicht. Ja. Hey, wir finden gar nichts. Wir haben alle die Übungen gemacht.
Hier oben.
Und ich habe gesagt zu meinen Kumpels, Mama, Sportpsychologe, Coach. Ich habe gesagt, boah, ich kann nicht mehr surfen. Das tut, da war manchmal, ich habe nur 20 Minuten Wasser, dann muss ich wieder raus, weil es hat so weh getan. Und wir wussten nicht, warum. Und dann, wenn alles vorbei war, Bruder war zurück, wir waren in eine finanzielle bessere Position, meine Mama war besser. Ja, mit einer Woche, ich habe das Gefühl, dass da war überhaupt kein mehr Schmerzen. Und ich habe gesagt, wow, das ist, was an meine Schulter war. Also das ganze Druck, das ganze Gefühl war alles innen da drin. Und ist krass, weil in Sport, die sagen, es ist 17% mental und 30% Performance oder Muskel. Und so war es. Es war alles in meinem Gehirn, es war alles in meinem Kopf. Ja. Und jetzt habe ich gar, jetzt habe ich nicht mehr Schmerzen.
Ja. Wow. Was für eine Rolle, das ist eine sehr persönliche Frage, wir können das auch rausschneiden im Zweifel. Was für eine Rolle hat dein leiblicher Vater da gespielt? Hat er überhaupt irgendeine Rolle da noch gespielt? Oder?
Der hat das California Dream, sagen wir, nicht geschafft. Und der war nie da, sagen wir. Nur ein paar Mal kann ich mich erinnern, wir haben so in diese Zeit, da war Skype. Erinnerst du dich vom Skype-Call?
Ja, klar.
Und wir haben ein paar Mal telefoniert, aber das war's, ja. Meine Mama und mein Papa, die hatten eine sehr gute Verbindung, aber für mich war so ein Mensch in Skype. Ich wusste, dass mein Vater war, aber ja, der war nicht da, ja.
Wann kam für dich dann dieser Turning Point, dass du von dem Jungen, von dem Teenager, der sich um seine Familie kümmern muss, wirklich zum Profi geworden bist? War das mit dem Tag, an dem verkündet wurde, dass Surfen jetzt olympisch wird?
Ich würde sagen, also es war eigentlich lustig, weil wir sprechen viel über das mit meinem Manager, weil ich war Profi, sagen wir, seit schon 16, 17 Jahre alt, aber ich habe nicht wie ein Profi verdient. Und für meinen Manager, also für Quirin, der konnte das nicht glauben. Er hat gesagt, hey, du hast schon einen Namen, du bist Leon Glatzer, du bist jemand, aber du verdienst, wir schaffen das nicht. Und das Problem war, Leon ist aus Hawaii, also geboren in Hawaii, aufgewachsen in einem kleinen Dorf, wo 300 Leute sind. Also da ist kein Markt, da ist gar nichts da. Und er hat ein deutsches Pass, also deutsche Vater und Mutter. Wo geht da? Weißt du, in Deutschland, da sind keine Wellen, also da ist Sylt, da sind kleine Wellen, aber da ist kein so Surf, wo man surfen eigentlich kann. Jetzt mit die O2 Surftown Muck, also die Welle, ja. Aber in die Zeit, wo geht da? Und es war immer, wo passt da? Und es war immer so schwierig, aber ich war da, ich war immer überall, also im Websites von große Firmen, Videos gemacht. Und dann, ich glaube, der Punkt oder der Changing Point war, wenn die Olympischen Spiele waren da.
Okay.
Also wir hatten so die News, dass für das erste Mal surfen wird in die Olympischen Spiele. Und dann, das war so das erste große Switch.
Okay.
Vom einen Tag zum anderen hatten wir Physiotherapeuten, Sportpsychologen.
Da ist das ganze Geld auf einmal da.
Ja, also das, wir hatten sehr, sehr viel eigentlich für eine Mannschaft, das ist landlocked und kann nicht surfen. Da war ein Team von 7, 8 Teenagers und die haben gesagt, hey, jetzt ihr alle, wir versuchen, dass wir zu die Olympischen Spiele schaffen. Und mit die Unterstützung von Sporthilfe, von Deutschland, es war so, okay, jetzt können wir richtig trainieren. Und für mich war so, das war so die Universität, weil wir waren mit Leuten ums Herum, die hatten so viel Knowledge und da war so viel zum Lernen, das war das Beste, das könnte mir passieren im Leben. Also wir waren mit richtig gute, spezielle Leute, unser Team. Und da war das Anfang, ja.
Wow.
Ja.
War das dann auch der Punkt, an dem du gesagt hast, okay, jetzt muss ich mir irgendwie eine Base in Deutschland suchen, vielleicht auch ein bisschen die Sprache noch besser lernen, dass man sagt, jetzt bin ich eines der Gesichter des deutschen olympischen Teams. Ja. Jetzt verlege ich quasi meinen Standort dahin, wo die Strukturen eben auch ein bisschen professioneller nochmal sind, dass du dann nach München gekommen bist?
Wenn ich habe mich qualifiziert in El Salvador, mein Deutsch ja war überhaupt nicht so gut. Und ich habe mich qualifiziert und mein Sportpsychologe Martin Walz hat gesagt, hey Leon, weil der nächste Tag musste ich nach Frankfurt fliegen, direkt. Und er hat gesagt, jetzt musst du sehr, sehr viel Deutsch üben. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, warum? Ja, weil jetzt bist du so ein Star. Und ich wusste das nicht. Du hast deinen Namen jetzt in Deutschland. Du wirst so viele Interviews haben, weil du bist auch der erste deutsche Surfer, in die Olympischen Spiele dabei ist. Mhm. Und ich habe gesagt, oh Gott.
Wie schaffe ich das? Wäre ich im Pavones-Gebiet.
Ja. Und dann, ich kann mich erinnern, Stunden und Stunden habe ich sehr viel Deutschunterricht durch das Monat, wo ich hatte so viele Interviews. Also ich hatte, sagen wir, ein Interview um 5 Uhr nachmittags und von 8 Uhr bis 4 Uhr habe ich nur Deutsch studiert, also für den Interview. Ja, mein Deutsch war überhaupt, also ich konnte kein Interview machen.
Ja. Und jetzt kannst du ganze Podcasts machen.
Ja, also es geht. Da sind viele Wörter. Ich glaube, ich sage so, mein Wortschatz ist sehr klein, weil ich denke in Spanisch, dann geht's nach Englisch und dann kommt's raus in Deutsch.
Aber dafür finde ich den überhaupt nicht klein, wirklich. Nein, Glückwunsch, das ist gerade bei Deutsch, bei so einer schweren Sprache, Wahnsinn. Aber jetzt musst du mir trotzdem kurz erklären, weil eigentlich ist ja, du hast ja schon gesagt, Pavones ist so die beste Surfwelle, die man eigentlich auf der Welt haben kann. So. Und dann kommst du nach Deutschland und natürlich, es gibt in München den legendären Eisbach, es gibt jetzt außerhalb von München diese Surftown, also es gibt eben auch Surfstrukturen hier, aber eigentlich ist ja Pavones der Traum von jedem Profisurfer.
Ja.
Was gibt es an den Strukturen hier, die einen besser machen können, obwohl sie nur so ähnlich sind und nicht das Original?
Ja. Ja, also hier gibt's so, so viel. In Pavones, da gibt's nur eine Welle. Das ist alles.
Und was sind diese Sachen?
Ja, also hier sagen wir denn jetzt mit einem Wavepool, mit einem Surftown. Also für uns zum Trainieren, das ist echt, echt super, weil die Welle kommt, also es ist immer die gleiche Welle und man kann, also sagen wir, jede Stunde surfen, wenn du willst. Mhm. Ja, natürlich in Pavones, da sind manche Tage, dass man kann nicht surfen wegen Wind oder viel zu viel Regen oder irgendwas so. Und hier hast du die Möglichkeit mit der deutschen Mannschaft zu surfen, hast du den Sportpsychologe bei dir, hast du 2, 3 Coaches, hast du den OSP, Olympiastützpunkt und da sind so viele schlaue Leute, die geben dir eine verschiedene Perspektive. Weißt du, wenn ich ein paar Pavones surfe, ist nur ich und vielleicht YouTube-Videos und das war's. Und da sind keine Profis. Hier, du bist in ein Circle, wo du sagst, okay, jetzt kann ich höher und höher und höher gehen. Und ja, das ist das Unterschied, würde ich sagen.
Ich stelle mir das aber für den Jungen aus dem Dschungel sehr steril vor am Anfang, dass man hierher kommt und dann geht ihr irgendwie ins Atem- und ins Tauchtraining und dann gehst du halt nicht auf den Meeresgrund mit irgendwelchen Korallen, sondern dann bist du halt im olympischen Schwimmbad von 1972 und dann bist du damit
Gewichten. Da bin ich viel.
Ja, eben, aber das stelle ich mir am Anfang zumindest weird vor.
Ja. Ja, für mich eigentlich, es war nicht weird.
Okay.
Für mich war so
Struktur.
Also, ja, weil wir haben über das gerade gesprochen. Als ich jünger war, ich war in San Jose, in die Hauptstadt.
Daher kanntest du es.
Ich kenne das schon. Ich war in einem Schwimmbad, war Skateboarding, ich war im Autos, im Bussen.
Ja.
Und das Gefühl war mehr so, ich bin gut und jetzt kann ich viel besser sein. Weißt du, es war so, wow, jetzt kann ich richtig Gas geben. Und ich war so ein, how do you say, a sponge?
Like ein Schwamm.
Ja.
Ein Schwamm.
Ich will das in Englisch sagen, aber in Deutsch aber geht nicht. Ich war,
du hast aufgesungen wie ein Schwamm.
Ich habe aus, wie sagt man?
What do you want to say?
I was like, I soaked everything like a sponge.
Du hast alles, okay, let's try together.
Let's learn it. Yeah. We can put this in the podcast.
This will stay in the podcast.
Yeah.
aufgesogen.
Aufgesogen.
Wie ein Schwamm.
Wie ein Schwamm.
Schau mal, und schon ist der Wortschatz nochmal größer
jetzt
geworden.
Jetzt ist es größer, super.
We did it together.
Haben wir geschafft. Ja, und das war das Gefühl.
Was hast du gemacht?
Hab schon vergessen. Ja, das war das große Gefühl, wo ich sage, das ist nicht weird. Mhm. Und jetzt will ich besser sein und ich will vielleicht noch eine Olympische Spiele schaffen, mhm, in 2028.
Ja. Du warst 2021 bei den Spielen in Tokio, Platz 17 von insgesamt 20, ja, was auch schon mal einfach ein Statement ist dafür, dass du für Deutschland angetreten bist und wir halt einfach keine großen Wellen hier haben. Ja. Also da warst du ja auch wieder so ein bisschen der Exot. Ich glaube, was aber fast noch mal spannender ist, als Olympia selbst, ist die Zeit danach.
Ja, wie kann man das sagen? Das war jemand, der 12 Jahre alt war und er hat das geträumt. Und dann hat er das geschafft. Mhm. Und für mich war so, wow, ich hab's geschafft eigentlich. Das war das Gefühl so, ich habe es jetzt habe ich geschafft. Und für mich war alles also sehr cool, muss ich sagen. So richtig, richtig cool, richtig so Rockstar-Gefühl, sagen wir. Aber ich habe nie gedacht, dass es so lange dauert. Und da kam ein Punkt, wo es war zu viel. Mhm. Aber die 5 Monate war schon krass. Weil nach die Olympischen Spiele auch alle deine Sponsoren und Leute und auch, sagen wir, News, Magazin, mhm, die wollen was von dir, mhm, genau nach die Olympischen Spiele. Und ich glaube, diesen Jahr oder die 2 Jahre, ich war in 75 Fliegers, also ich war überall die Welt. Und ja, es war die beste Zeit meines Lebens, also es war schon so cool. Ja. Aber jeden Tag, du wachst auf mit so viel, so ein Dopamingefühl, mhm, du wachst auf und da geht nur gute Sachen in dein Leben. Du musst über gar nichts denken, weil jeden Tag hast du, sagen wir, einen neuen Sponsor, mhm, die Verträge gehen höher, du musst nach Indonesien, du musst hier, dann bist du in F1 Races, dann bist du überall eingeladen. Und jeder E-Mail ist der beste E-Mail. Weißt du, jeder Anruf ist, Leon, hey, du willst hier kommen, willst du da, mhm, gehen? Mhm. Aber dann, da ist ein Moment, wo dein Körper und dein Gehirn, der kann es nicht mehr vertragen. Mhm. Und das ist der Olympic Effekt, die alle sprechen über. Mhm. Weißt du, man kann nicht mehr. Und ich war in die Kanarische Insel. Wir hatten ein Trainingslager mit deutscher Mannschaft. Und ich hatte einen Raum mit alle meine Surfbretter, da war das Red Bull Sponsor, Citizen, Oakley, meine Traumsponsoren, kleine so olympische, sagen wir, Medals oder Sachen, also nicht die Medaille, aber the Participant Medaille, mhm, auch die Trikots und alles. Ich habe alles angeguckt und ich habe gesagt, boah, ich bin überhaupt nicht glücklich. Wow. Und eigentlich will ich das nicht. Eigentlich will ich jetzt nach Hause gehen, weil nach die Qualis, ich habe meine Familie nicht gesehen, ich habe meine Kumpels nicht gesehen, ich habe die Leute, die sind so nah bei mir und die waren mit mir das ganze Leben, ich konnte die nicht sehen, weil nach die Qualis war direkt zu Deutschland, dann Olympische Spiele, dann überall in der Welt.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann das nicht mehr und ich will das nicht mehr und ich will nicht surfen und ich will das nicht. Und alle die Gedanken waren so komisch. Mhm. Und ich habe gedacht, niemals würde ich so sein. Also, dass ich nicht surfen will, das war nicht in mein Spektrum oder in mein Leben, habe ich nie gedacht. Surfen ist alles.
Ja.
Surfen hat hier mir gebracht, mit dir jetzt, hat zu meine Kumpels, zu meiner Familie, überall die Welt mitgebracht. Und dann von einem Tag zum anderen wollte ich das überhaupt nicht.
Und hast du das zugelassen, dass du es dann auch einfach nicht gemacht hast?
Ja, total. Also wir waren im Trainingslager. Mein Coach hat gekommen, hat gesagt, hey, wir sind fertig, kommst du oder was? Ich habe gesagt, nein, ich bin krank. Aber es war nicht wahr. Ich habe gesagt, ich habe Husten, ich habe Magenschmerzen, ich habe alles. Okay, okay, dann morgen, okay, morgen. Und ich war 3 Tage in den Raum und mein Sportpsychologe war da und er hat gesehen, dass ich brauchte Ruhe und ich wollte mit keiner sprechen. Mhm. Aber er hat immer Essen mit mir gebracht. Mhm.
Gebracht.
Ja. Gebracht, ja. Hat Essen zu mir gebracht. Und dann hat er gesagt, Leon, du musst jetzt nach Hause gehen. Mhm. Und ich hatte so viel zu tun, mit so vielen Sponsoren, so viel Sachen zu tun, dass wir haben die Sponsoren angerufen und alle haben gesagt, hey, ja, aber Leon hat das und er hat hier und er muss hier gehen und er muss da gehen. Und der Sportpsychologe Martin hat gesagt, nein, er ist komplett durch. Und dann hat er mir den Flug gekauft und der nächste Tag war ich in Pavones. Mhm. Und ja, ich habe die Welle gesehen, meine Lieblingswelle auf die ganze Welt und ich wollte nicht surfen.
Krass.
Ich wollte gar nichts machen, also es war so, ich schaue zurück und ich sage heute noch, so warum war das Gefühl oder warum war ich so? Und ja, da ist keine Explanation. Also in mich, da ist so eine, sagen wir, scientific explanation. Mhm. Warum hat das passiert?
Ja.
Aber für mich war so, habe ich nie gedacht, ja, das passiert. Ja.
Krass. Ja. War das dann auch der Grund, warum du dann 2024, da war ja Olympia in Paris, aber ja, Surfen auch wieder olympisch in Französisch-Polynesien. War das der Grund, dass du dann auch damals nicht dabei warst?
Nein, das war nicht der Grund, würde ich sagen, weil in ein Jahr, sagen 2021 bis 2022, wir hatten schon das Problem im Griff, also war schon alles gut. Paris, ja, das war, also die Qualis waren sehr schlimm für mich. Der Tag vorher, die Qualis, ich habe was gegessen. Und
oh nein, was Falsches.
Was Falsches gegessen, ja. Und ich war ins Wasser und ich konnte überhaupt nicht surfen und es war so, so schade. Mhm. Das war auch früh im Wettkampf, das hat passiert. Ich würde nicht sagen, dass das war den genau Grund, weil ich habe nicht Paris geschafft. Also es war in die zweite Runde und da war schon noch 10 Tagen bis von Qualis. Also ich sag nicht, dass das war genau der Grund, aber ich konnte nicht weitergehen Runde, weil ich total kaputt war.
Wie habt ihr das geschafft, dass das auf einmal dieser Knoten geplatzt ist, weil das klingt ja wirklich nach einer total depressiven Verstimmung, nach, du weißt gar nicht mehr, wofür du da bist, wenn du davor 23 Jahre lang deines Lebens nur gesurft bist.
Ja. Ja, wie haben wir das gelöst? Ich würde sagen, das Wichtige war die Leute um mich herum. Das war so mein Anchor, das war meine Leute, die waren immer bei mir und die haben mir auch den richtigen Weg gezeigt, weil man kann echt nicht einen guten Weg nehmen, auch wenn du in so ein Loch bist, weißt du. Eine der größten Sachen, wo ich kann mich erinnern und ich würde das nie vergessen und ich hoffe, ich kann das auch zu viele Leute zurückgeben, mit meinem Sportpsychologe, der ist sehr nah zu mir auch, das ist so wie Familie jetzt. Mhm. Da war ein großes Punkt und da war eine Methode. Und es war so, also es hört sich so easy an, aber es war eigentlich viel Arbeit. Von alles, was hat passiert, wir mussten also sehr runterkommen, bis unten, bis zum Boden. Und was heißt das? Ich musste nochmal verliebt sein mit die kleinen Sachen. Mhm. Sagen wir, Wasser trinken, Zähne putzen, die Zähne zu putzen. Wenn du schaust die Wolken und die sagst, wow, wie schön sind die Wolken. Mhm. Wenn du sprichst mit jemandem, dass das Gespräch cool ist und du hast ein Gespräch, weil die letzte, also vor die, sagen wir, die Depression, die alle, die, wenn ich habe mit Leuten gesprochen, es war nicht echt, es war, Leon Glatzer, du bist Olympia, wow, 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 kann ich ein Foto, kann ich das? Und die wollten immer was von mir. Da war nicht so ein human conversation.
Ja.
Das gab nicht für 7 Monate. Es war Leon, es war so ein Avatar, Leon, der olympische Surfer von Deutschland. Und so habe ich angefangen. Wenn ich habe eine kleine Wolke gesehen, habe ich es gesehen. Ich habe gesagt, wow, heute ist ein schöner Tag. Mm, das Essen ist so lecker. Oh, heute habe ich mit meiner Mama gesprochen, war so schön. Heute habe ich mit meinem Bruder gesprochen. Und so kleine, aber echt, echt kleine Punkte, auch wenn ich habe gelaufen, ich habe das Gefühl auf dem Boden. Ich habe gesagt, okay, das ist schön. Ich habe Fußball gespielt. Es war alles so klein, aber jeden Punkt hat immer den nächsten Punkt zusammengebracht.
Ja.
Du kannst dich vorstellen, seit ich sehr klein war, da waren alle die kleinen Punkte. Du bist geboren, kleinen Punkt. Du lernst eine Sprache, kleinen Punkt. Mhm. Und alle die Punkte kommen zusammen und dann wird so ein großes, 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 großes Punkt. Dann bist du in die Olympischen Spiele. Dann bist du gesponsert bei Red Bull. Dann alles passiert. Du hast das Gefühl, du bist ein Rockstar. Alles ist gut. Wow, wow, wow. Aber dann verlierst du dein Identity von einem Tag zum anderen. Du weißt nicht, wer du bist. Warum bin ich hier? Warum habe ich die Olympischen Spiele geschafft?
Ja.
Und das platzt alles komplett. Und alle die kleinen Pünktchen, die sind überall.
Ja.
Und du musst die wieder zusammen machen. Du musst wieder von Anfang das alles machen.
Wow.
Zähne zu putzen. Das war geil. Weißt so du? Hier. Ja. Wow, so schön. Ja. Die sind weiß. Super. Guter Tag heute.
Aber, also vielleicht muss man sich ja manchmal auch so ein bisschen extra Achtsamkeit vorgaukeln, um sie wieder mehr zu spüren und wirklich mehr in Touch mit sich und dem Moment zu sein. Aber was ich voll spannend finde, ich bin kein Sportpsychologe oder sonst was, aber was mir schon aufgefallen ist, du hast vorhin von diesem sehr langsamen Rhythmus in Pavones gesprochen, mit dem du avatarmäßig, wie in dem Film, dich so verbunden hast.
Ja.
Und dann wirst du durch die Weltgeschichte geschickt. Das ist natürlich geil, Sponsorings zu haben, gutes Geld zu verdienen. Klar, es ist the dream.
Ja, ja.
Aber da warst du nicht mehr in deinem Rhythmus, glaube ich. Und wahrscheinlich ist es genau deswegen so weit gekommen. Lass uns, bevor wir gleich noch kurz nach vorne schauen, wann du wieder bei Olympischen Spielen dabei bist, lass uns einmal kurz in diesem Vibe so sinnbildlich rauspaddeln aufs Meer hinaus. Wann weißt du, dass die nächste Welle die richtige ist?
Das ist eine gute Frage. Ja, das ist ein Gefühl. Man sieht die Welle nicht und man sagt, hey, ich weiß, die Welle ist gut.
Mhm.
Das ist in Surfen, ist alles Gefühl. Mhm. Also würde ich schon sagen, wenn man surft. Und wenn du in Rhythmus bist mit dich selbst und da kommt eine Welle und das ist ein Gefühl, das du hast, echt vom Innen drin und sagst, hey, ja, das ist eine gute Welle.
Mhm.
Und ich glaube, man kann das auch sagen, das auch so in normales Leben mit Arbeit, mit Sachen, mit Freunden, mit Kumpels. Man hat das Gefühl nur, weißt du, und sagt, hey, das ist ein gutes Gefühl oder das ist nicht ein gutes Gefühl.
Okay.
Ja.
Intuition.
Intuition. Das ist ein gutes Wort.
Kommt noch mit aufs Lexikon. Wie ist das? Ich habe von vielen Surfern gehört, dass man mit den Menschen, mit denen man da draußen auf diese Wellen wartet, auch wenn man die noch gar nicht davor richtig gekannt hat, dass man zu denen eine spezielle Verbindung irgendwie aufbaut. Ist das Bullshit oder stimmt das wirklich?
Nee, das stimmt.
Ja?
Wieso? Ja, das stimmt total. Ich würde sagen, in den Sport von Surfen ist, man kann sehen, auch so wie es auch so in Pavone ist, ist so wie eine Familie. Mhm. Ist schon krass. Also im Wettkampf ist total was anders. Mhm. Weißt du? Du willst ihn tot machen. Der ist fertig heute. Auch der beste Kumpel von dir.
Ja.
Aber alle die Surfers, die sind immer da bei dir. Also wenn ich zum Wettkampf gehe, ich bin Kumpels mit alle, die sind da. Und da ist ein Gefühl, wenn du gehst ins Wasser und du gehst so auf Line-Up und du wartest auf die Welle, wie du es sagst, das Gefühl nochmal, da ist, es ist so schön, es ist so easy, also du bist im Meer mit die Fische, Sonne scheint.
Ja.
Wie kann man nicht mit jemandem sprechen da? Also man kommt schon in Rhythmus vom Gespräch und ja, man wird sehr happy in Surfen. Also kann man schon sagen.
Und ist das auch so ein Ding, dass man vielleicht auch ein bisschen besser aufeinander aufpassen muss als an Land? Weil du musst ja schauen, wie es den anderen um dich herum geht.
Ja.
Nicht nur, damit denen nichts passiert, sondern wenn jemand stürzt, der kann dich ja auch mitreißen.
Ja.
Dass man so eine Co-Abhängigkeit hat, die größer ist als vielleicht an Land.
Ja, total. Also im Wasser, es hört sich auch sehr, alles sehr schön aus und weißt du, aber da kann viel, viel passieren. Also das Meer ist schon stark, da ist Strömung oder wenn du hinfällst und Kopf auf dem Riff, dann bist du, ja, dann bist du nicht in einer guten Position. Und die Surfers, die sind immer, die gucken immer an, ob dir gut geht.
Ja.
Immer. Und normalerweise, wenn was passiert, der Erste, der da ist, ist ein Surfer. Mhm. Und wir wissen das, weil wir sind im Meer.
Ja.
Weißt du, da kann viel passieren, sehr, sehr schnell. Es geht in Sekunden los.
Mhm.
Also ich glaube, ja, das ist das Gefühl, das wir haben.
Ich glaube, da können wir sehr viel von lernen. Wir alle, die wir dir gerade hier zuhören. Lass uns mal diese Welle, wir sind ja gerade noch draußen und haben gesagt, es fühlt sich gerade gut an, wir nehmen diese nächste Welle und wir reiten die Welle und auf einmal, das ist ja das Bekannteste, was man von diesen ganzen Surfer-Videos kennt, entsteht so ein Barrel, dass du 360 Grad, das sind diese Tunnel, durch die Surfer dann durchsurfen, 360 Grad mehr um dich herum hast. Was ist das für ein Gefühl, wenn du da so durchfährst?
Ja, in Surfen, das ist das beste Gefühl, würde ich schon sagen. Also es gibt nicht was Besseres als das. wenn man in die Barrel ist, da ist ein Moment, wo da ist kein mehr Geräusch. Da ist, man kann überhaupt nichts hören.
Mhm.
Und ist so ein Moment of Silence. Und da siehst du so ein Licht, so am Ende das Tunnel und du sagst, boah, komm ich raus. Aber man kann nichts hören, es ist sehr, sehr leise. Und da ist so ein Pressure und es druckt alles, es ist so, wow. Und dann, wenn du es schaffst, dann kommst du von einem kleinen Tunnel, kommst du raus und es ist so wieder Licht.
Wow.
Ich weiß nicht, ob es was ist, weil es ist irgendwas so auf ein Mensch, das Gefühl man hat, wenn man geboren ist. Und vielleicht ist das gleiche Gefühl. Man kommt wieder zum Himmel so.
das klingt fast schon metaphysisch, wenn du da aus diesem Tunnel rausgeboren wirst. Wie ist das, weil du dafür ja auch bekannt bist mit deinen Shortboards und Flips, Was ist das, wenn wir von diesem Gefühl des Geborenwerdens kommen, was ist dieses Gefühl, wenn du dann quasi fliegst, wenn du diesen Flip machst, wenn du den Corrupt Flip oder welchen anderen auch immer machst und du wirklich über der Welle bist und da oben in der Luft hängst?
Ja, man fühlt sich so wie ein Vogel. Also, ja, Fliegen im Surfen, da kann viel passieren. Mhm. Das ist echt so ein Art, weil wenn du nicht gut, also fällst, sagen wir, auf dem Brett und du fällst nach unten, man kann sich ganz schnell stürzen. Und ich würde sagen, dass so ein Flug, sagen wir, zu schaffen oder ein Air oder ein Corrupt Flip zu schaffen in Surfen, ich glaube auch in Skateboarding und Snowboarden, kann man das schon sagen, wenn du das standet und du rides out und sagst, wow, ich habe das geschafft, ja, ist ein tolles Gefühl, weil ist schon schwierig zu machen.
Dann lassen wir jetzt mal dieses Bild sein. Wir lassen uns von der Welle wieder bis zur Sandbank, bis zum Strand tragen. Was ich bei dir so krass finde, ist, du strahlst eine unglaubliche Leichtigkeit aus. Und ich weiß nicht, ob das gerade wegen oder trotz der ganzen Scheiße ist, die dir auch passiert ist. So. Weil viele Menschen, glaube ich, auch total hätten verbittern können und gar nicht erfolgreich hätten werden können. Und du hast es ja bis Olympia geschafft. Und danach kam dann kam noch diese Depression und alles. Und es kam immer wieder was. Auch wenn es vielleicht ein bisschen paradox klingt. Aber kannst du das heute in der Rückschau, kannst du da sagen, vielleicht war es auch hier und da gut, dass alles so, wie es passiert ist, so passiert ist?
Ja, total. Also alles, was hat passiert in meinem Leben, es war immer für die nächste Stage oder das nächste
Schritt.
Das nächste Schritt, wo jemand hat gesagt, das Universe oder Gott oder was auch immer hat gesagt, hey, jetzt mache ich dich ready für den nächsten Schritt. Mhm. Und ich glaube, es ist so war das Gefühl, ja. Das musste immer ready sein.
Und wenn wir jetzt mal nach vorne blicken, du bist wieder auf dem Brett, du machst wieder Wettkämpfe, aber also das nächste ganz große wäre ja 2028. Was ist der nächste Schritt? Was ist der nächste Plan?
Ich glaube, ich habe ein bisschen von Rhythmus rausgekommen vom Wettkampf. Mhm. Und ja, der nächste Schritt ist, wieder in Rhythmus zu kommen. Und dann, ja, 2027, also Vollgas auf die Olympischen Spiele 2028.
Sehr gut.
Ja.
Ich wünsche dir für die nächsten Olympischen Spiele, oder ich glaube, dass ich dir das wünsche, dass du die in dem Pace machen kannst, dass du diese Qualifikation und die Olympischen Spiele mit einer Goldmedaille abschließt und trotzdem in deinem Pace bleibst, in deinem Pavonis-Rhythmus.
Ja.
Leon, vielen, vielen Dank dir.
Vielen Dank.
Eine letzte Frage habe ich noch. Das ist die sogenannte Alien-Frage. Stell dir vor, es landen Aliens auf der Welt und die haben keine Ahnung, wie der Mensch funktioniert, wie Gesellschaft funktioniert, Sport, Surfen und so weiter. Und sie sehen dich und beobachten dich in dieser Zeit, wie du der Junge bist, der im Meer lebt, der das liebt, der dann rausgerissen wird, der auf einmal seine Familie finanziell unterstützen muss, der diese ganze Last wortwörtlich auf seinen Schultern trägt, Schmerzen hat und der Sachen leistet, die man von keinem 14-, 15-, 16- oder 25-Jährigen erwarten kann. Und sie sehen aber, dass du immer weitermachst. Egal, was dir für einen Stock in die Speichen geworfen wird, du machst weiter und ziehst weiter durch. Und sie verstehen es einfach nicht, aber du kennst dich ja aus und deswegen fragen sie dich, Leon, warum das Ganze? Was antwortest du ihnen?
Ja, ich weiß nicht. Ich bin hier jetzt mit dir, wir machen einen Podcast. Jetzt gehe ich Schweinebraten essen. Später, weiß ich nicht, gehe ich surfen.
Okay.
Dann kommt der nächste Tag. Also wir machen nur weiter im Leben. Ich glaube, was ich würde die Aliens sagen, ist man kann nicht nach hinten fallen, man muss nach vorne fallen. Und so bleibt man in den nächsten Tag.
Das ist sehr philosophisch.
Ob die das verstehen, weiß ich nicht.
Sie werden auf jeden Fall weiterhin drüber nachdenken. Leon, vielen, vielen Dank dir.
Ja.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Ich hoffe, ich bleibe noch ganz, ganz lange in diesem Rhythmus. in diesem Ruhepuls, in den du mich heute hier hineinversetzt hast. Danke dir.
Musst du nach Pavones kommen.
Ich glaube, boah, also da kann auch mal das Tourismusministerium von Costa Rica dir auch mal einen fetten Check ausstellen. Leute, vielen, vielen Dank euch. Wir sehen und hören uns nächste Woche zur nächsten Folge Deep Dive. Ab Dienstag 0 Uhr überall, wo es Podcasts gibt. Ab 18 Uhr als Video auf YouTube. Vielen, vielen Dank euch, dass ihr immer am Start seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.